Wow, da sind wir wieder. Und wie lang ist es eigentlich her? Unfassbar. Krass. Ja, ich habe jetzt mir ein paar Themen hier aufgeschrieben und das ist, glaube ich, ja, wird eine Raketenfolge. Ist ganz reichhaltig. Ihr hört es schon, meine M's, die schneide ich natürlich immer raus. ja. Ich versuche so wenig wie möglich zu emmen, weil das macht natürlich im Schnitt dann ganz schön viel Arbeit, die alle rauszuwursteln. Aber dank dieser Schnitttechnik am Computer ist es ja gar kein Problem. Immerhin. Ach ja, übrigens, Non-Linear Editor fällt mir gerade irgendwie ein. Das war ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton und ich weiß noch, wie wir da rangeführt wurden an dieses Schnittsystem, an Avid Media Composer. Das ist halt einfach so ein Videoschnittprogramm, kann man sagen, genau. Und wie ihr es euch halt vorstellt, man kann halt Clips irgendwo durchschneiden und dann irgendwie was ganz hinten ist, nach vorne ziehen und dann wieder trimmen und dann wieder nach hinten und das, was vorne eigentlich kommt, nach hinten. Und das beliebig eben umbauen, die Timeline die ganze Zeit, wie es einem passt. Und also eben auch nicht destruktiv im besten Fall. Einen Schluck Apfelschorle. Ja, und ich weiß noch, als wir da rangeführt wurden von unserem Ausbilder. Und das war einfach sehr lustig, weil alle so, hä? Ist ja ganz klar, dass das so ist. Weil jeder hatte natürlich irgendwie entweder schon damit mit einer gecrackten Version gearbeitet oder halt mit irgendwelchen Konsumerprodukten, die es halt irgendwie so für, keine Ahnung, 60 Euro gab. Für jedermann, für so den Wald- und Wiesenschnittmenschen, für Urlaubsfilme schneiden und so. So, ja klar, ist es so. Aber man darf ja nicht vergessen, bevor am Computer geschnitten wurde, wurde das ja alles analog gemacht, auf so Magnetbändern. Und wenn du halt ein Magnetband beschrieben hast, von einem anderen Magnetband, also von wie Videorekorder, muss man sich das vorstellen, Betacam SP war das damals, weiß ich noch. Genau, oder das war halt einer der Standards, Betacam SP. Und dann war das halt draufgespielt. Und dann konntest du nicht sagen, ja, ich hätte jetzt aber den Clip einfach mal gerne am Band da hinten. Du musst es halt dann wieder neu sozusagen da alles überschreiben. Und das hat natürlich auch Zeit gekostet, weil du, ich glaube, man konnte, es gab so ein Feature, wo du irgendwie mit zweifacher Geschwindigkeit irgendwie da die Daten überspielen konntest, aber dann hattest du einen Qualitätsverlust, irgendwie sowas. Das war ziemlich witzig. Ja, aber die Leute, die waren ziemlich schnell damit. Also so Beiträge irgendwie für ein BR, 20 Uhr Nachrichten, so brandaktuell, da musste der Beitrag ja schnell fertig sein, wenn die Redakteurin oder Redakteur halt reinkam mit dem Material vom Kameramann und Tonmenschen und dann musste der das halt da alles zusammenstückeln an so einen Matzen, also Magnetbandaufzeichnung. Der hat halt dann da mindestens zwei gehabt, einen als Zuspieler, den anderen als Recorder, also wo das fertige Ding dann der fertige Beitrag dann geschnitten war und der hat dann halt da so rumgejoggelt mit den ganzen Buttons da. Vor zurückgespult. Ja. Crazy. Ich habe tatsächlich mit so Kameras noch gelernt umzugehen, wie diese fetten Kassetten reinkamen. Was gab es denn noch? DVC Pro, DVC Pro HD. Das war so das Panasonic-Format, das weiß ich noch. Oder wie die Kameras dann auch gerne hießen, Matsushita oder Matsushita, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. So der japanische Name für Panasonic, wenn ich mich nicht irre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich glaube, ja, Panasonic und Sony waren so die Platzhirsche. JVC war noch am Start und Canon hat man recht wenig gesehen. Die waren aber recht erfolgreich so im Prosumer-Markt mit so Mini-DV-Camcordern. Da hatten die echt ziemlich coole Sachen. Canon XL2 kann man mal googeln. Ziemlich legendäre Mini-DV-Camcorder. Oder war das ein Camcorder? Ich glaube, das Krasse war eben, Da konnte man die Optik eben auswechseln. Ja, das war schon abgefahren. Jo, was für ein Einstieg. ich liege hier übrigens gerade, oder nicht, sitze hier und habe mein Bein auf dem Schreibtisch und auf meinem Knie ist so ein Eisbeutel, weil ich heute eine kleine Radtour gemacht habe und mein Bein ist halt so ein bisschen lädiert, oder mein Knie besser gesagt. Ich habe letztes Jahr auf einmal übelste Schmerzen gehabt und dann hat der, also konnte es auch nicht mehr bewegen, das Bein, und seitdem ist das halt einfach irgendwie nicht mehr so ganz funktional. Ja, muss ich immer aufpassen. Und der Arzt, der Orthopäde, hat dann gemeint, ja, das ist irgendwie auch so ein Ding, ne? Beim Röntgen hat man nichts gesehen, beim MRT hat man dann auch nicht wirklich was gesehen, außer dass ich anscheinend eine zweigeteilte Kniescheibe habe. Und die aber kein Problem machen könnte. Man weiß nicht genau, ob die irgendwann mal gebrochen ist oder oft ist es eben schon ab Geburt so, dass sie zweigeteilt ist. Ja, aber keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall haben sie gemeint, ja, das eigentlich sollte das kein Problem machen. Und es also sieht eigentlich ganz okay aus, alles das Knie. Und das Krasse ist, dann hatte ich das zweite Mal so schlimm. Und dann haben sie eben auch Blut abgenommen. Und so Arzthelfer sind ja auch immer irgendwie witzig, ne? Also die rufen einen an und dann sagen sie, ja, Eggers, sie wegen den Blutwerten. Und dann rufe ich an. So. Und ich so, ja, und es ist alles in Ordnung. Und dann sagt sie halt so, na, nichts ist in Ordnung. Und so voll mit dramatischer Stimme. Also wirklich genauso passiert. Ja, und sie müssen kommen, also es ist wirklich gar nicht in Ordnung und so. Und dann sage ich, ja, was ist denn los, ja? Also das ist eine normale Frage, oder? Also so würde ich dann halt, will man natürlich wissen, was los ist. Und dann ist immer so diese Antwort, ja, ich darf nichts sagen. Ja, dann halt doch das Maul. Dann sag doch einfach, ja, der Herr Doktor will es mit Ihnen besprechen. Und ich kann Ihnen dazu leider nichts sagen oder irgendwie so, ja, weil so Leute wie ich, die drehen da natürlich übelst am Rad, ja, wenn man eh schon so hypochondrisch veranlagt ist, ohne Scheiß, bis zu dem Arzttermin kannst du es dann kaum mehr aushalten. Und ich so, oh, fuck, noch 3 Tage zum Arzttermin, bis ich rausfinde, was eigentlich los ist irgendwie. Ja, und dann sagt er einem halt irgendwie so, ja, das Blutbild ist irgendwie, ja, ist nicht super, aber nicht aussagekräftig. Irgendwie sowas, ja. Und dann, ja, dann denke ich mir auch, ja, super, jetzt habe ich 3 Tage gelitten, habe mich schon im Sarg gesehen. Ja, finde ich total ätzend. Ich will nicht so zynisch sein, aber meine Vorstellung ist dann immer so, ja, die wollen halt dann so ihr Moment irgendwie, wo sie, wie soll ich sagen, so deren Moment oft von vielen vielleicht, wo sie glänzen können oder ein bisschen so Drama in der Hand haben, wisst ihr, wie ich meine? Und ich habe mir das schon immer gedacht, so, ja, die sind halt, die haben da so ein bisschen die Hoheit über mein Wohlbefinden so ein bisschen und können so ein bisschen mit mir spielen. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt nicht so zynisch sein und so, passt schon. Aber ich habe das mit meiner Therapeutin besprochen, dass mich das stresst. Und die hat genau das gesagt. Also von daher wird schon vielleicht irgendwie was dran sein. Naja. Nochmal einen Schluck. Apfelschorle. So. Ja, meine Lieben. Zum Code. Also. Es ist ja so, dass ich bisher noch nicht das komplette Ding implementiert habe, also das DDGI, aber ich weiß es natürlich, wo ich weitermachen muss, oder was heißt natürlich, ich weiß zumindest, wo ich weitermachen muss. Und zwar ist es so, wenn ich von den Lightprops die Rays aussende, dann ist es im Moment so, dass praktisch das Ray trifft dann erstmal auf Geometrie. Das ist auch richtig so, ja. Also alles super. Die Rays werden ja praktisch uniform ausgesendet Und das Ray trifft dann irgendwie auf Geometrie oder halt nicht. Also trifft nur den Himmel. Dann kommt halt irgendwie so ein Default-Value von Blau zurück oder irgendwie sowas. Und wenn es aber eine Geometrie trifft, irgendein Dreieck, dann wird an der Stelle praktisch praktisch die Radiance, also das Licht, was an dieser Stelle praktisch reflektiert wird, berechnet. So. Und im Moment mache ich das so, dass ich halt von diesem Punkt einfach nur ein Shadow Ray trace im Prinzip. Ein Shadow Ray ist einfach nur ein Ray, was von dem Punkt, also von dem Dreieck, zu der Lichtquelle hin geschossen wird. Und dann wird geschaut, ja, wird das Licht getroffen? Also sieht man das Licht von diesem Punkt aus oder nicht? Wenn nicht, dann gebe ich schwarz zurück. Und wenn schon, dann wird halt da irgendwie der Lichteinfallswinkel noch, also der Cosinus zwischen normalen Vektor und dem Lichtvektor berechnet und dadurch die Energie halt dann einfach berechnet. So, also perfekt diffuse Beleuchtungsrechnung. Und der Fehler ist halt, dass ich da dann praktisch nur schaue, also nur diese Shadow Ray aussende, aber ich muss schon auch noch schauen, kommt da halt vielleicht, wird diese Stelle beleuchtet vom Himmel, ja, und das mache ich halt im Moment nicht. Und das ist doof, weil dann kriege ich halt überall natürlich so schwarze Flecken rein, weil halt Light Probes zum Beispiel an der Wand die gleich an der Wand sind, treffen dann auf die Wand. Von der Wand sehen sie dann auf die andere Seite nicht, wo das Licht wäre. Und die Wand ist aber der Sonne hingewandt. Und dann, ja, dann ist aber trotzdem schwarz. Und das ist halt Quatsch. Genau, dann sieht natürlich die Interpolation. Dann kann ich da so lang rummachen, wie ich will. Also das wird nie richtig aussehen. Genau. Das heißt, was ich machen muss, ist halt, in dem Buch, diesem Mastering Graphics Programming with Vulkan, da machen die das, die haben ja eine komplette Raytracing-Pipeline. Das heißt, die berechnen tatsächlich das Licht dann an der Stelle, dass da, also die Radiance, die da reflektiert wird, komplett mit Path-Tracing. Und das mache ich halt nicht, weil dafür habe ich das Budget nicht. ich will ja, wie gesagt, dass das auch auf Low-End-GPUs und integrierten GPUs noch lauffähig ist. Das heißt aber, was ich machen könnte, ist erst einen traditionellen Rasterizing Lighting Pass machen. Über entweder Deferred Shading oder so ein Forward Shading eben oder Forward Pass. Das heißt, klassisches Shadow Mapping. Und ja, klassische Beleuchtung, wie man es halt in der Rasterisierung machen würde. Und dann habe ich diese Werte, diese Pixelwerte oder diese Farbwerte und müsste die halt zurücktransformieren oder halt mir einen G-Buffer, also einen Buffer vorhalten mit den Weltkoordinaten und den normalen und so weiter, also Weltposition der Vertices oder Fragmenten besser gesagt und der normalen eben auch im World Space. Und dann könnte ich praktisch schauen, das eigentliche DDGI starte, dann könnte ich praktisch dann weiß ich ja, wenn ein Ray praktisch ein Dreieck trifft, dann weiß ich die Weltposition. Jetzt muss ich überlegen. Und kann ich die dann 1:1 nutzen, diese Weltposition? Ja, und müsste da dann praktisch reinschauen in den ersten Pass, also was ich gerade beschrieben habe, in diesen traditionellen Lighting Pass, in die Buffer, was denn an dieser Stelle berechnet wurde. Ja, das sollte funktionieren. Genau, das wäre so das, was ich vorhabe. Jetzt weiß ich nicht genau, wann ich das mache, weil ich habe gerade tatsächlich einige Sachen auf dem Stack, auf die ich ziemlich Bock habe. Und manchmal brauche ich so ein bisschen Ablenkung. Nämlich Ja, da gibt es einfach einige Frameworks oder einige Libraries, die ich ausprobieren möchte. Ein bisschen auch wieder mein Linux-System pimpen. Apropos Linux-System, bei diesem letzten Vortrag, ich hatte ja echt übelst Schiss, dass das wieder irgendwie nicht geht. Ich hatte ja beim ersten Vortrag in der Uni, also in dem Hauptseminar, wo ich eben auch dieses DDGI vorgestellt habe, da habe ich ja extra einen Mac mitgenommen, damit das am Beamer keinen Stress macht. Und das hat einfach gar nicht funktioniert. Und jetzt hatte ich meinen Linux-Laptop dabei, wo ich eigentlich jetzt, das ist mein Hauptarbeitstier ist. Und hatte dann eben, ist so ein Kabel am Pult. Und das ist USB-C und ich glaube, alle haben sich auch über USB-C angeschlossen. Und witzigerweise hier zu Hause schließe ich meinen Laptop ja auch über USB-C an meinen externen Monitoren, das ist kein Problem. An dem Beamer, es kam einfach nichts an, keine Chance. Und ich muss mal ein bisschen pegeln, Moment. Ich glaube, es ist ein bisschen laut immer. Auf jeden Fall... was sollte ich sagen? Ja, genau, am Beamer ging es halt nicht in der Uni. Und dann ist da zum Glück aber noch so ein HDMI-Stecker gewesen. Da habe ich gesagt, ja, okay, ich versuche es mal über HDMI. Und zum Glück hat halt der Laptop einen HDMI, also einen tatsächlich Full-Size-HDMI-Port noch. Und das hat dann funktioniert, und zwar einwandfrei. Also auch kein Stress gegeben mit irgendwelchen komischen Slice von 4:3 auf 16:9 verzerrt oder was weiß ich nicht, irgend so einen Scheiß. Oder irgendwelche Farbprofile, die dann auf einmal die ganzen Slides irgendwie komisch orange gemacht haben. Nee, war alles cool. Und ja, das hat mich sehr gefreut. War ziemlich geil. Und dieses Hauptseminar war sowieso ziemlich abgefahren, weil die ganzen, was die anderen Kommilitonen da gemacht haben, das sind, denke ich mir auch, das ist so geil. Ich fühle mich da immer wieder größte Dulli, weil ich halt einfach so ein reiner Computergrafiker bin und viele machen halt so Machine Learning-Kram, wo ich echt, ich verstehe diese Grundlagen, ja, da komme ich schon mit, aber die benutzen da teilweise Begriffe, wo ich einfach keine Ahnung habe, was eigentlich abgeht. das ist schon ziemlich harter, wie sagt man, harter Tobak, wollte ich sagen, aber das stimmt ja nicht. Ist ja kein Quatsch oder kein, ja. Ja, es ist einfach ziemlich cool. Schlaue Leute. Und einer hat so ein Taubenvertreib-Sprühdings gemacht. Also das ist einfach so ein Roboter, kann man sagen, der hat eine Kamera drauf und der erkennt, wenn eine Taube auf den Balkon fliegt und dann dreht sich dieser Roboter, der Kopf, so in die Richtung der Taube und dann wird automatisch mit einer Wasserpistole auf die Wasser geschossen. Er hat das auch demonstriert dann eben und hat erstaunlich gut funktioniert. Ziemlich nice. Ja, das war lustig. Das war sehr lustig. Genau. Boah, ich habe hier so viele Themen noch, die ich eigentlich noch behandeln wollte. Sind jetzt auch schon wieder bei den 20 Minuten. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich da jetzt sinnvoll irgendwie die Überleitung mache. Vielleicht noch ein paar Dinge, genau, weil ich ja gesagt habe, dass ich so ein paar andere Sachen mir anschauen möchte und gerade gar nicht so viel Bock habe, ehrlich gesagt, an dieser Lichtgeschichte zu arbeiten. es gibt ein ganz cooles Paper, was ich eigentlich empfehlen wollte. Und das heißt, scheiße, ich glaube, ich krieg's jetzt gerade nicht auf die Reihe. Moment, ich mache schnell einen Schnitt und ihr kriegt das gar nicht mit und ich schaue schnell nach. Falscher Knopf. Fuck. Moment. Fast Allocation and Deallocation of Memory Based on Object Lifetimes von David R. Hansen. Und wann kam das raus? Januar 1990. Und da wird im Prinzip ein Arena-Allocator beschrieben. Und das kann ich nur empfehlen, das Paper. Das hatte ich schon mal während meiner Bachelorzeit geschrieben. Und das ist sehr schön oder sehr, kurz und bündig gehalten. Und man versteht alles. Da ist kein Gatekeeping-Jargon drin, ist sogar ein paar Grafiken sind drin zur Unterstützung von dem Test, von dem Text und sogar Source Code. Ich habe das eben mal nachimplementiert auch damals und das hilft einfach, wenn man gerade für so, also gerade für Game Programming, das ist überhaupt gar nicht jetzt in diesem Game Programming Kontext geschrieben, das Paper. Aber das macht total Sinn für Game Programming, weil man hat halt oft, sage ich mal, zeitlich begrenzte Ressourcen. Und zum Beispiel, man hat ein paar Ressourcen, die sind einfach immer da. Die sind, die braucht man so lange, wie das Programm lebt. Was wäre ein gutes Beispiel? Ich weiß nicht, wo die ganzen Configs oder so gespeichert sind. So, ja, irgendwie, oder wo halt der Renderer irgendwie seine Buffer oder so, na okay, ist ein schlechtes Beispiel jetzt, glaube ich, weil es halt dann GPU-Buffer sind. Das lebt dann nicht im RAM. ja, aber so irgendwelche Config-Sachen, würde ich mal behaupten, sind jetzt zum Beispiel die ganze Zeit im Speicher. Oder von mir aus auch, sagen wir mal, Texturen, wenn sie denn wirklich in vielen Levels vorkommen oder wenn das Spiel einfach nicht so groß ist, dann könnte man sagen, ja, okay, ich lade einfach alles schon mal im Vornherein und das ist einfach immer da und wenn ein Level kommt und braucht die Texturen, dann fange ich nicht mehr an, irgendwie auf die Festplatte zuzugreifen, sondern habe das gleich im Arbeitsspeicher drin. Ja, würde schon Sinn machen, wenn man jetzt sagt, okay, man wechselt auch oft die Location, oder? Dann würde ich nicht unbedingt anfangen, jedes Mal die Textur neu von der Festplatte zu laden. Ich meine, klar, für so Open-World-Geschichten ist es Quatsch, das kriegst du gar nicht alles rein. Das kriegst du alles gar nicht in den RAM rein wahrscheinlich, bei den großen Texturen. Aber jetzt für so Billo-Spiele, wie das, was ich mache, auf jeden Fall, ist ja kein Stress. Oder es gibt halt diese Per-Frame-Memory, wo du sagst, okay, du hast halt bestimmt viele gerade Geschosse in deinem Spiel, also Projektile oder so. Und ja, okay, das ist dann nicht per Frame, das ist halt, dann geht schon über ein Frame hinaus. Ich überlege gerade, was wäre per Frame? Was du praktisch, naja, egal, auf jeden Fall, es gibt bestimmt irgendwie einen Anwendungsfall für Speicher, der praktisch nur ein Frame lang lebt. So. Aber man würde halt dann nicht anfangen und dann sagen, okay, ich mache jetzt ein Free auf, weil das ist halt teure Operation. Ich sage jetzt nicht dem Kernel irgendwie, er soll den Speicher freigeben, sondern ich sage praktisch auf Applikationsebene, setz einfach den Pointer von diesem Speicherbereich an diese Stelle auf 0 zurück. Und dann kannst du wieder praktisch anfangen, da Sachen drauf zu schaufeln während dem Frame. Ich überlege gerade immer noch, was gäbe es denn für einen guten Anwendungsfall? Vielleicht tatsächlich irgendwie so Immediate Mode Rendering für Debug-Geschichten. Wenn du praktisch jedes Frame sagst, render mir eine Linie von A nach B und das halt immer für alle, ich weiß nicht, vielleicht die einfach so eine Linie, einen Vektor zu visualisieren, in welche Richtung eine Person, einen Gegner gerade schaut oder so. Dann könnte man das alles praktisch in diesen Speicher reinschmeißen und dann eben ganz am Ende vom Frame nimmt man sich das alles und schaufelt das auf die Grafikkarte. Das ist auch nicht so schlimm über den PCI-Bus. Wenn das halt nicht zu viel ist, dann geht das schon. Und dann würde man einfach wieder praktisch von neuem anfangen, jedes Frame, diese Linie neu in diesen Speicherbereich, in diesen Per-Frame-Speicherbereich zu schreiben. Und ja, das funktioniert eben ganz gut. Dadurch hast du halt auch, das Free ist dann praktisch keine teure Operation, sondern das ist dann einfach nur einen Index eigentlich zurücksetzen. Also es ist fast kostenlos. Und ja, das ist ganz cool. Genau, das wollte ich mir eben nochmal genauer anschauen, vor allem, weil im Kontext, da gibt es so ein Epic Games Mitarbeiter, Ryan Flurry, der hat das der ist da ein großer Fan davon und der hat auch mal einen Blog-Eintrag geschrieben, wie er das so macht im Kontext von Spielen. Ich weiß nicht, ob er sich auf dieses Paper da bezieht. Das ist so das Erste, was ich, also das habe ich damals einfach selber rausgesucht. Weil, und also ob es da irgendwie was, weil ich habe das halt auch nur über so Blog-Einträge und populärwissenschaftliche, sag ich mal, Sachen gefunden. Und das ist halt das einzige oder das erste Paper, was ich dazu gefunden habe, was eigentlich genau das macht, was viele so in dieser, im Game-Programming so anstreben. Ich habe irgendwie nicht so gute Beispiele jetzt gefunden für, warum man das gut brauchen könnte. Aber also die Grundidee ist halt, ich will nicht die ganze Zeit einen Malloc und einen Free machen. Vor allem, weil du halt eventuell vergisst du mal einen Free, dann leakst du Memory oder du machst halt einen Free und es gibt noch irgendein anderes Objekt, hat noch eine Referenz da drauf auf diesen Speicher, was man gerade freigegeben hat. Dann greift man praktisch auf illegalen Speicherbereich zu. Ich überlege gerade, das schützt einen das jetzt davor, nicht unbedingt, oder? Weil ich könnte ja trotzdem, ja, also es schützt einen in dem Sinne, dass das Programm nicht abstürzt, weil du halt, weil dir der Speicher halt gehört, immer noch, diese Arena, aber es liegt halt eventuell nicht mehr das drin, was du erwarten würdest, so. Ja, vielleicht ist da schon wieder was anderes reingeschrieben worden in diese Arena, nennt sich das dann. Und dafür nimmt man dann halt so Handles, ja, dass man sagt, okay, eine Entity oder so, die halt irgendwie einen Speicherbereich hat oder irgendwo in dem Speicher liegt, die hat halt einen Index, wo sie denn ist in dem Entity Array und auch noch so einen Generation Counter oder so. Und wenn der Generation Counter dann nicht mehr übereinstimmt mit dem, was irgendwie eine andere Entity referenziert, dann weiß man, okay, dann ist die anscheinend gefreed worden, diese Entity. Ja. Macht das Sinn? Ich hoffe. Ja, genau, das wäre die eine Sache. Das andere ist, ich habe mir ein bisschen SDL3 angeschaut und SDL3 ist ja also die Simple Direct Media Layer. Oder heißt das so? SDL, fuck, doch, ich glaube schon. Simple Direct Media Layer. Heißt das so? Jetzt google ich mal live. Ich nutze das wirklich sehr viel, SDL. Simple Direct Media Layer, ist schon richtig, passt schon. Genau, die nutze ich ja halt sehr gerne und ich benutze jetzt meistens oder habe sie meistens in der Version 2 benutzt. Und jetzt ist halt die Version 3 draußen und die bringt so eine GPU-Abstraktion mit. Das heißt, man müsste jetzt nicht mehr mit OpenGL oder Vulkan oder Metal oder was auch immer programmieren, direkt die GPU, sondern könnte jetzt eben die API von SDL3 nutzen und wäre dann eben auch gleich auf Windows, Mac, Linux, iOS und Android praktisch kompatibel, so ich das verstehe. Und genau, man kann eben auch Shader dann schreiben, also genau. Und also es ist wie eine Grafik-API. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern, wie gut die ist, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist schon ganz interessant, finde ich. Vor allem, wenn man wirklich, also ich habe einfach viele Bekannte, die nutzen einen Mac. Und ja, die kann ich einfach nicht bedienen, weil ich kein. Ja gut, ich könnte für die ja natürlich schon eine Vulkan-App bauen und das über Metal, also Molten VK, dann machen. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie auch so ein Hack. Und das andere ist, ich glaube, man kann sogar auch direkt den Browser als Target nutzen, so wie ich das verstanden habe. Und ich habe halt auch ein paar Freunde, die haben tatsächlich einfach nur einen Arbeitslaptop und die können da jetzt halt nicht irgendwie von irgendwelchen Dudes, das heißt ich, praktisch externe Applikationen installieren und ausführen. Und genau, dann könnten die praktisch einfach das im Browser spielen. Das fände ich auch ganz cool. Aber vielleicht, ich weiß nicht, gibt's da, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, wie das geht eigentlich. Irgendwie so mit M-Skripten oder wie das Ding heißt. kann man dann auf WebGL gehen, weiß ich nicht. Aber da frage ich mich dann auch, WebGL hat ja nicht die ganzen Features, die jetzt OpenGL hat. Da müsste ich auch wieder irgendwie alles umbauen wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Browser ist irgendwie eine schwierige Sache, aber es ist natürlich cool, wenn es geht. ja. Gut. Ja, ich habe tatsächlich immer noch einige Sachen auf dem Stack, aber ich glaube, das reicht dann für heute. Das nächste Mal, ach so, ich habe so ein paar lustige Sachen. Adelige Namen zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe hier so eine kleine oder inzwischen recht lange Liste mit Dingen, über die ich reden wollte. Oder ja, genau. ach so, doch, es gibt noch ein paar Ankündigungen. Also ich stream wieder ein bisschen mehr. Also ich oder habe wieder mehr gestreamt. Mal gucken, also Twitch.tv Python/Python. Und eine andere Sache noch. Genau, ich will eigentlich den Podcast für alle verfügbar machen und nicht mehr hinter der Paywall haben. Ich möchte den Patreon weiterführen, aber ich würde es gerne so halten, dass praktisch alles offen ist und jeder meine Engelsstimme hören kann. Einfach aus dem Grund, ich finde irgendwie, ich mag die Idee, dass alle drauf Zugriff haben und Leute, die einfach wirklich, die es sehr geil finden und zusätzlich zu viel Geld haben, sagen, okay, das supporte ich. So mache ich das halt auch. Also ich folge auch zwei Podcasts. Okay, dann, es gibt natürlich, die haben hinter der Paywall noch immer Bonus-Content, aber so der eigentliche Content ist für alle zugänglich. Und wenn man halt dann sagt, okay, ich finde das sehr nice, dann kann man da eben irgendwie 5 Euro im Monat oder halt mehr. Also ich folge jetzt einem noch, dem ich 5 Euro gebe. Genau, das finde ich irgendwie eine ganz gute Sache. Und wer halt kein Geld hat oder das einfach dann nicht feiert, dann halt nicht. genau. Und manchmal ist es ja auch so, dass man jahrelang was hört oder nutzt und dann irgendwann entscheidet man sich dazu, ja gut, jetzt supporte ich halt mal. Und genau, finde ich irgendwie eine angenehmere Sache. Und ich finde es auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt, dass dieser Podcast hinter der Paywall ist. Ja, wohl albern, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es halt ganz interessant. Ich weiß nicht, wer, also ich kenne ein paar, die auch zum Beispiel, also denen ich den Podcast einfach halt schicke über einen Dropbox-Link, weil die Personen einfach auch gar kein Patreon haben beziehungsweise kennen. Die sind nicht so im Internet. also die kennen dann halt schon Apple Podcasts, weil sie es halt auf ihrem iPhone haben und da einfach suchen. Aber da bin ich ja nicht. Genau, also das wäre halt der nächste Schritt, dass ich mal einen Server aufsetze, wo praktisch der Feed ist und den ich dann in Apple Podcast einspeisen kann. Und dann ist es auch nicht mehr so komisch irgendwie, dass man sich halt einen File irgendwie auf Patreon runterladen muss oder direkt auf Patreon anhören und oder halt die Leute, denen ich das manchmal über Dropbox zukommen lasse. Genau. Dass das halt nicht irgendwie so einzelne Files sind, sondern dass das halt einfach in so einem Feed drin ist, so wie sie es halt gehört. Jawohl, es ist jetzt auch inzwischen in meinem Zimmer super dunkel geworden und ich werde nur noch von diesem MacBook angestrahlt und ich muss mal das Eispack wechseln hier. Und ja, dann hoffe ich mal, dass mein Knie irgendwie, doch, das hat schon ein bisschen was gebracht. Aber dass sich das wieder erholt und dann, genau, dann haben wir, warte, ich hack mal kurz ab, Nonlinear Editor, das ist STL3, Entschuldigung, muss ich aufstoßen, GPU-API haben wir gesagt, Präsis Hauptseminar, ja, ein bisschen, genau, wollte vielleicht noch über die Uni reden an sich. So ein Master kann ich eigentlich jetzt noch schnell raushauen, weil ich jetzt ja schon so vom Hauptseminar und so erzählt habe. Es ist schon interessant, also irgendwie zündet das nicht mehr so. Ich war wirklich viel motivierter als Bachelorstudent, beziehungsweise mir fehlt tatsächlich so eine bestimmte Person, der habe ich das auch schon gesagt, die, ich weiß noch ganz genau, da, das war irgendwie, also ich habe manchmal so ein bisschen Probleme, ich habe schon krasse Selbstzweifel so und habe dann immer das Gefühl, ja, und das schaffe ich nicht. Und ich weiß noch in, was war das? Algorithmen und Datenstrukturen 2, glaube ich. Da habe ich gesagt, ja, nee, ich breche das ab und so. Und dann hat diese besagte Person zu mir gesagt, was, nein und so, auf keinen Fall und das schaffst du locker. Und irgendwie, es war schon so, die, das hat dazu geführt, dass es mich irgendwie immer so ein bisschen durchgezogen hat. Also war jetzt nicht die Person allein, das war so eine ganze Gruppe. Aber die Person, mit der musste ich dann halt echt am Ende, oder was heißt musste ich, durfte ich am Ende noch für eine letzte Prüfung lernen. Das war unsere letzte Prüfung. Also musste, sage ich, weil wir halt das machen mussten, aber nicht, weil ich jetzt der Person ausgesetzt war und ich sie nicht mag, im Gegenteil. Ja, ja, versteht ihr schon, glaube ich. Und wäre diese Person da nicht gewesen ohne Scheiß, ich glaube, ich hätte das ist einfach, obwohl mir noch eine Prüfung gefehlt hätte, ich hätte es wahrscheinlich nicht fertig gemacht. nee, aber ich merke jetzt einfach auch, also und das ist ja schon berechtigt und ich glaube, da geht es aber vielen so. Es ist, ich fühle es halt nicht. Und ich finde echt viele Sachen einfach ultra lame. Und ich dachte halt im Master, dass man da ein bisschen mehr so sein Ding machen kann. Deshalb fand ich jetzt das Hauptseminar zum Beispiel auch geil, weil man wird halt eigentlich in Ruhe gelassen. Man macht halt da so seine Präsentation und seine Milestones und so. Aber im Großen und Ganzen kannst du halt da frei so dein Zeug machen. Und das finde ich halt geil. Aber so dieses so Praktika und jetzt machen wir diese Aufgaben und dann müsst ihr dazu eine Ausarbeitung machen und da bin ich halt raus. Also irgendwie, ich will an coolen Sachen arbeiten. Ich liebe ja Coden und so und diesen ganzen Informatik-Shit. Das finde ich alles super interessant und jetzt auch habe ich wieder sozusagen, erlebe ich meinen zweiten Frühling irgendwie mit diesen ganzen Open-Source-Geschichten und Linux und so, weil mir das mega taugt. Jetzt hat das endlich mal gezündet bei mir. Ich hatte es ja immer mal wieder probiert mit Linux und bin damit nie warm geworden, aber jetzt eben seit fast einem Jahr jetzt eben bin ich ja ausschließlich, mache ich mein Zeug auf Linux und das ist einfach geil. Und ja, also ich krieg da, mir gibt es schon noch was, so ist es nicht, ja. Also ganz im Gegenteil, es ist super, super nice, aber ich will halt einfach coole Sachen machen. Und ich lese auch gerne mir ein Paper durch und so, aber ja. Weiß nicht, mir fehlt da, also ich will jetzt nicht sagen, dass es da keine coolen Leute gibt. Ich habe es ja schon gesagt, Master, es sind sehr nice und wirklich super Leute und auch echt kreativ und schlau und alles. Aber ja, ich war halt mit dieser Person da im Bachelor schon, das war irgendwie eine coole Dynamik. weiß nicht, ich weiß nicht. Das hat einfach immer, war immer ein, ich habe da halt schon auch immer gedacht, so, ja gut, auch wenn die Uni heute keinen Bock macht, zumindest sehe ich diese Person, da kann man sich immer gut aus, das war halt immer ein sehr lebhaftes Gespräch, sag ich mal, da konnte man sich immer gut challengen und auch, ist ja auch kein Ja-Sager, diese Person, was ich auch immer ganz nice fand. Anyway, du weißt, wer du bist. Ja, dann war es das jetzt aber wirklich mal und wir hören uns hoffentlich bald und mit nicht so einer großen Verzögerung. Sorry, nochmal. Ja, danke fürs Zuhören und macht's gut. Genießt das schöne Wetter auf jeden Fall. Tankt Vitamin D. Wer weiß, wie lange wir das noch so haben. Und ja, haut rein. Servus. Na, wo ist denn der Knopf? Ah, ja.